Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater. Viel Spaß.
Und damit moin moin und schöne Grüße aus Rostock City. Ihr seid goldrichtig beim New Work Chat Podcast. Episode Nummer 99. Wir lassen die 99 Luftballons heute steigen. Ich bin Gabriel Rath, euer Host, und freue mich, dass ihr am Start seid und dass wir heute durchstarten können. Ich war in Hamburg City, durfte endlich mal wieder vor Ort einen Podcast aufnehmen und war in den legendären OMR Studios. Ihr kennt den Podcast mit Philipp Westermeier, ihr kennt vielleicht auch schon seine Firma, die Podstars, aber er hat natürlich noch viele weitere Projekte. Ich durfte ihn interviewen und den Menschen Philipp kennenlernen, seine Motivation, warum er gegründet hat, verkauft hat, was ihn auch daran fasziniert, wenn andere ihr Business aufbauen, wie die Kultur bei den Online-Marketing-Rockstars aussieht, wie das auch für ihn als Papa ist, was er auch glaubt, was wichtig sein wird in der Zukunft als Kompetenz. Und nicht zuletzt sprechen wir über das große OMR-Festival, das jetzt im Frühjahr ansteht, zu dem unter anderem Quentin Tarantino und mein alter Rostocker Rap Buddy Materia eingeladen sind. Also ein spannendes Potpourri sozusagen heute. New Work Chat 99, freue mich ganz besonders, dass Philipp Westermeier zu Gast ist. Wünsche euch ganz viel Spaß und bedanke mich bei meinem Werbepartner Mandarin Medien aus Schwerin, eure Digitalagentur rund um Recruiting, Marketing, Digitalisierung. Schaut gerne mal vorbei. Und wenn ihr einen neuen Job sucht, dann sowieso. So, und jetzt starten wir durch. Ich wünsche euch viel Spaß.
Der New Work Chat Podcast. Hören Sie rein, denn es ist ein sehr, sehr geiler Podcast. Von und mit Gabriel Rath.
Ja, dann moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Ich freue mich sehr, dass Philipp heute zu Gast ist und dass ich zu Gast sein darf, gleichzeitig bei Philipp. Moin.
Moin und sehr gerne.
Ja, wir sind hier in Hamburg mitten in der Schanze aus Rostock heute angereist. Schön, dass wir hier sein dürfen, Philipp.
Danke, danke. Also, dass ihr gekommen seid und klar.
Wir wollen uns heute natürlich über New Work unterhalten, das Thema dieses Podcasts, aber damit zusammenhängt natürlich auch so ein bisschen die Story. Wie bist du eigentlich dazu gekommen, zu diesem ganzen Imperium, was du dir mittlerweile aufgebaut hast? Also es ist ja extrem vielfältig, von Event über Podcast bis zu Reports und viel mehr. Wie kriegst du das alles hin? Das interessiert uns natürlich. Und ich bin ja selber auch Papa, habe 3 Mädels und habe so eine Frage am Anfang, die ich meinen Gästen immer stelle, und die stelle ich auch dir gerne. Philipp, wie würdest du meiner 8-jährigen Tochter Mathilda erklären, was du so tust?
Oh. also das ist vielleicht, wenn sie Radio kennt, kann man das Thema Podcast erklären, so nach dem Motto, so eine Art Radio für Geschäftsleute in meinem Fall. Und dann Messe ist natürlich so Ausstellung, so ein bisschen Flohmarkt, kennt sie wahrscheinlich mit für große Firmen in Messehallen mit ganz vielen Besuchern und Musik. So, müsste man sich da, glaube ich, annähern. Es ist ein bisschen einfacher, wenn ich es irgendwie meinen Eltern erkläre, weil da kann ich zu Begriffen greifen, die noch kennen. So Kongress oder Fachverlag. Ja, alles trifft es nicht richtig, aber das ist zumindest noch so die Richtung von früher.
Ja, meine Mädels beschäftigen sich natürlich mit TikTok und diesen Dingen. Wahrscheinlich könnte ich es auch darüber versuchen.
Absolut, genau. Viele der Creator, der TikTok-Leute gibt es ja dann auch bei uns oder Instagram-Leute und so, ja.
Meine älteste Tochter, die ist 12, die ist auch so ein bisschen so ein kleiner TikTok-Creator und die hatte 10.000 Follower tatsächlich und wurde dann gesperrt, weil sie jetzt 12 ist. Und weil der Algorithmus oder wie auch immer, es gab irgendwie so eine Welle, wo ganz viele gesperrt wurden vor kurzem. Da war sie natürlich sehr, sehr traurig, aber gut, noch zu jung eigentlich.
Naja, es ist natürlich auch irgendwo vernünftig vielleicht. Ich habe keine Ahnung. Also die Social Media Plattform-Governance ist da ja sehr schwer, immer komplett gut oder schlecht zu finden. Also auf den ersten Blick erscheint es mir jetzt gar nicht so verkehrt.
Ja, es macht natürlich auch süchtig und das ist natürlich auch ein Problem, weil ne? Also es macht ja uns Erwachsene schon süchtig und die Kinder, da macht man ihnen natürlich auch gar keinen Vorwurf. Also das ist bei uns dann immer schon so die Strafe, die Konsequenz, Handyverbot.
Ja.
Wenn es gar nicht anders geht. Ja, und dadurch, dass du auch so extrem viel machst, wie würdest du dich dann selber beschreiben mit so 5 Hashtags?
Unternehmer, neugierig, medienaffin, sportaffin, ehrgeizig, ja, so Veranstalter, sowas halt alles.
Und wahrscheinlich könnten wir auch noch ein paar weitere Rollen, ja, und Jobs, wenn man so will, hinzufügen. Gib uns doch gerne mal einen Eindruck, wo du eigentlich so herkommst und wenn du dich so zurückerinnerst, was dich so geprägt hat. Du bist ja 79er, ne? Ich bin 80er Baujahr, so kommen wir so ein bisschen aus derselben Zeit. Vor allen Dingen auch aus der Prä-Internet-Zeit eigentlich. Also ich weiß nicht, wie es bei dir war. Wir hatten auch noch einen Schwarz-Weiß-Fernseher. Ich erinnere mich, wie der erste Farbfernseher dazu kam. Also haben diese ganze Ära der Entwicklung so ein bisschen miterlebt. Wenn du dich so zurückerinnerst, was hat dich so auch als Kind geprägt, was du heute auch so in deinem ganzen Tun ausleben kannst?
Also ich komme erstmal geografisch aus dem Ruhrgebiet, aus Essen. Bin da jetzt tatsächlich schwarz- oder schwarz-weiß-Fernseher kenne ich nicht mehr aus unserem Haushalt da, sondern bei meiner Großmutter, glaube ich, war das noch so. Bei meinen Eltern gab es halt schon die 3 Programme, dann aber auch relativ schnell, also immer auch mit diesem, da war der Sendeschluss, da gab es dieses, dieses Testbild immer. Dann irgendwann schon auch Privatsender und ich glaube, dass so dieses, wahrscheinlich wenn du jetzt so nach Kindheit fragst, habe ich jetzt noch nie so viel drüber nachgedacht, dass dann diese oder das Medienmachen mit dem Privatfernsehen, auch das Zeitschriftenmachen, da konnte ja auch jeder mitspielen. Ne? Also da gab es dann auf einmal den Jahreszeitenverlag oder es gab irgendwelche Hefte, die so gemacht wurden. Milchstraßenverlag wollte ich auch noch erwähnen, aber auch Gruner hat da ständig neue Hefte gemacht. Das habe ich schon so immer wahrgenommen, weil ich mich immer für Zeitschriften interessiert habe. Und so habe ich, glaube ich, dann auch viel Zeitung gelesen, Lokalsport, dann auch angefangen beim lokalen Radio, also erstes Schülerpraktikum, auch beim Lokalsport dann nachher da gearbeitet. Und ja, so die Mischung aus, dann da auch so ein bisschen selber anzufangen, Schülerzeitung, Medien zu machen, aber gleichzeitig auch eine Phase zu erleben, wo ich so nicht bewusst unternehmerisch, dazu war ich dann auch noch zu jung und das nicht zu verstehen, aber halt gesehen habe, wie ständig neue Medien entstehen, wie so neue Figuren entstehen. Auf einmal gab es da so einen Typen bei Ran und Ranissimo und dann gab es da so Lou Richter und Ran und Beckmann und so Jump Run. So, dann haben wir das gesehen, wie das so gewachsen ist. Also es war halt schon eine Phase, wo jetzt Medien nicht mehr nur 10 Jahre lang gleich waren, sondern es wurde aufgebrochen, es wurde sich ein bisschen was Neues ausgedacht. Und das hat mich, glaube ich, schon, habe ich so wahrgenommen, einfach jetzt unterbewusst so. Und dann habe ich halt irgendwie ein Medieninteresse schon immer gehabt, auch so den Wunsch, Sportreporter zu werden und so. Und dann irgendwann trotzdem erstmal gesagt, ich studiere BWL. War dann ein paar Jahre in den USA wegen Beziehungen, in New York gelebt, 3,5 Jahre. Und dann halt irgendwie da ein bisschen abgereißen lassen mit dem Journalismus, weil da war es halt für mich nicht möglich, als Deutscher so schnell da reinzukommen. Dann habe ich da eher kaufmännische Sachen oder irgendwelche Jobs gemacht und dann auch BWL-Studium von da aus im Wesentlichen gemacht. Und dann auch gemerkt, so BWL-Studium macht schon irgendwie Sinn. Und dann aber trotzdem am Ende wieder den Weg gefunden zum Medienkonzern, zu Bertelsmann, zu Gruner und Jahr. Hab dann da den riesen Glück gehabt, als Assi vom Gruner und Jahr-Chef damals in der Bertelsmann-Vorstand angefangen, dann sozusagen auf einer extrem hohen Flughöhe, sozusagen als Co-Pilot oder als Assi halt, als Nebenmann da so ein bisschen reingucken zu dürfen. Und hab dann aber auch so gemerkt, da jetzt den Weg durch die Instanzen und in den Konzern zu hoffen, dass ich da selber dann auch irgendwann mal selber hochkomme, das wäre es, glaube ich, nicht gewesen. Und dann gegründet, verschiedene Firmen gemacht im Online-Marketing. Das war das Thema, was ja so Mitte der 2000er Jahre so groß aufkam. SEO, Affiliate-Marketing, das ist alles neu. Da ging das
2.0.
Genau. StudiVZ hat mich auch ein bisschen geprägt. Da die Gründer kamen damals vorbei und wollten die Firma an Bertelsmann verkaufen. Bertelsmann gesagt, nee, das sind zu teuer, die 60, 70 Millionen, die da bezahlt werden sollten. Da war ich natürlich auch persönlich beeindruckt. Also mein Alter, die Jungs.
Ja.
So, dann habe ich jetzt selber gegründet, SEO-Seiten gemacht, Retargeting, Banner gemacht, die einen verfolgen, also nichts, was gerade jetzt Party-Talk und sexy ist, aber was halt sehr, sehr sinnvoll war damals. Damit konnte man Geld verdienen, damit konnte man eine Firma bauen und das haben wir gemacht und dann kam OMR eher zufällig, weil mich halt immer Leute gefragt haben, Mensch, du machst doch hier Online-Marketing, kannst du nicht mal helfen, kannst du mir nicht mal irgendwie was erklären, das konnte ich halt nicht, dann habe ich daraufhin ein Seminar mir einfallen lassen, um halt dieses Interesse an Online-Marketing mal so abzubilden, alles einzusammeln, Freunde, Bekannte, Kunden. Und dann 3 Tage Seminar gemacht. Danach gab es die Frage, sieht man sich nochmal wieder? Gab es einen Aufbaukurs für das Seminar? Gab es natürlich auch nicht. Daraufhin habe ich dann einmal im Jahr Online-Marketing Rockstars, wie es damals hieß, gemacht. Und das fanden die Leute gut. Und es war auch irgendwie im Zeitgeist. Es war da so, was heute NFTs sind, war damals Online-Marketing. Ne? Dann das immer weiter genutzt, dass diese Welle so groß war. Und man muss ja auch sehen, die Firmen, wie heute riesige Firmen sind, die wichtigsten Firmen der Welt vielleicht, Google, Facebook, Amazon, die waren damals recht klein. Und wir haben dann diese ganze Welle, wie die größer geworden sind, halt auch mitgenutzt und halt unsere Firma rund um das Thema am Anfang Online-Marketing, mittlerweile Digitalwirtschaft, weiterentwickelt. Heute sind wir 250 Leute hier bei OMR und machen 4 verschiedene Sachen. Also Weiterbildung nach wie vor, online sehr viel. Wir machen Live-Events, große mittlerweile halt jetzt nicht mehr. Oder ist das diesem Event von damals? Ist halt ein großes Event geworden mit 50.000, 60.000 Besuchern. Wir machen Podcasts, ist dazugekommen irgendwann als richtige Medienkategorie und auch als für uns als Business. Wir machen sehr viele Formate für andere. Und das Letzte ist, dass wir seit 2 Jahren jetzt Softwarebewertung machen. Also auch da, es geht nicht mehr nur um Online-Marketing, es geht darum, wir kennen uns mit digitalen Produkten aus und unsere Nutzer, unsere Community bewertet halt Software. Das heißt, bevor jemand irgendwie Software kauft, kann er kurz mal nachgucken, was andere von der Software halten.
Du hast sozusagen sowohl die Gründerwelt kennengelernt als auch die Corporate-Welt. Kennst Licht und Schatten, die es ja gibt's ja auf beiden Seiten natürlich. In Amerika gibt es ja auch immer noch diesen Dream. Also jeder hat irgendwie einen und es ist auch ganz normal, etwas auszuprobieren, auch unternehmerisch, anders als hier. Ne? Was würdest du denn auch jungen Leuten empfehlen, die gründen wollen oder die gerade dabei sind zu gründen? Was hast du so aus deinen beiden Gründungen auch erlebt, was du so teilen kannst? Was ist wichtig?
Ich glaube, also wenn man es ganz vernünftig anstellen will, dann würde ich erstmal bei einem Startup als Werkstudent, Praktikant mitarbeiten. Ja, das macht total Sinn, das, ohne dass man selber so vor dem Feuer steht, als mal zu beobachten, wie das gemacht wird. Vielleicht am besten bei einem, das ein bisschen bessere Erfolgsaussichten hat, wo vielleicht schon ein bisschen Finanzierung oder Umsatz da ist oder sowas. Das heißt, man halt nicht bei einer ganz verrückten Idee um die Ecke, sondern auch bei einem Profigründer, der Geld bekommen hat oder der schon auch Geld verdient, mit dabei zu sein. Das, glaube ich, würde ich jetzt meinen Kindern raten, wenn die irgendwie nach dem Studium oder sowas sagen, okay, ich würde in diese Welt hinein. Das aktuell ist das, glaube ich, der beste Weg, da mitzuarbeiten, ja, oder sowas, in verschiedenen vielleicht sogar 1, 2 kennenzulernen. Und dann kriegt man ein sehr gutes Gefühl für die Prozesse, für die Kultur, für wie geht Finanzierung, wo kommt Geld her, wie operativ ist das, was für Leute arbeiten da, wie geht man den Leuten um. Das ist unschlagbar. Also ich bin immer erstaunt, wenn halt Leute gründen und das nie irgendwo gesehen haben. Das ist manchmal auch ein super Zeichen. Dann ist vielleicht jemand anders an Bord, der das schon mal irgendwo anders gesehen hat. Aber es gibt ja heutzutage wirklich so viel Angebot, mal irgendwo reinzuschnuppern. Klar, wenn man jetzt jahrelang in einem Konzern war und kennt sich mit einem Thema extrem gut aus, dann braucht man diese Startup-Welt vielleicht nicht. Aber wenn man jetzt selber irgendwie jung ist und hat dann noch kaum andere Berufserfahrung, dann glaube ich, hilft das total.
Und du erzähltest schon von der Gründung von OMR. Ihr seid enorm gewachsen in den letzten Jahren. Das ist natürlich auch eine Herausforderung, wenn man klein startet und dann relativ schnell doch recht groß wird, sich sein Unternehmen aufzubauen und diese Kultur dann auch zu gestalten. Ist natürlich auch ein Thema, was mich sehr interessiert. Was kannst du darüber so erzählen? Wie hat sich eure Kultur bei OMR so entwickelt? Was war dir dabei vielleicht auch immer wichtig? Wie achtet ihr auch darauf, Kultur zu pflegen? Erzähl mal.
Also ich sehe uns hier, wir sind jetzt ja nicht finanziert, sondern wachsen halt aus dem Umsatz, aus dem Cashflow schon so als Berufsfamilie. Ne? Das ist mir schon klar, Familie ist, hat mit Wirtschaft bestenfalls nichts zu tun, aber man kann das schon irgendwie vergleichen und auch, glaube ich, ähnlich im Steuern und auch ich habe bislang jetzt nach 10 Jahren auch viele Familienmitglieder, die bei uns hier irgendwie arbeiten oder so. Das klappt auch ganz gut. Also insofern, das ist schon, dann ergibt sich die Kultur von selber. Du willst halt was Familiäres bauen. Und ich bin da eher auch begeistert von so Unternehmen, die jetzt aus dem Mittelstand hochgezogen werden, so ein bisschen, ja, Familienunternehmen. Weniger jetzt, dass ich sage, boah, ich will jetzt auch eine Firma hochziehen und dann schnell weiterverkaufen. Diese Welle gab es mal, da war ich ja auch dabei, auch StudiVZ war ja so, wenn man sah, es gibt ein Facebook, mache ich jetzt schnell in Deutschland und dann schnell verkaufen, hat ja auch gut geklappt, da gab es ja in verschiedenen anderen Bereichen auch, waren wir auch halt auch dabei, ne? Wir haben ja auch diesen irgendwie damals irgendwie so eine Retargeting-Firma gemacht, da war mir vollkommen klar, die kann ich jetzt nicht über viele Jahre führen und das zum Familienunternehmen machen. Ne? Das passte nicht. Waren auch Investoren von Anfang an dabei. Hat auch funktioniert, jetzt nicht im selben Maße wie StudiVZ, aber haben wir auch weiterverkauft. Aber jetzt ist es halt in meiner Lebensphase vielleicht oder in den letzten Jahren auch mit der Chance, die wir mit OMR haben, eher der Wunsch, was Langfristigeres zu bauen mit einem Team, wo viele Leute sich hier sehr zu Hause fühlen, auch hier mit partizipieren. Und wie macht man das? Ich glaube, die Leute brauchen sehr schnell sehr viel Freiräume, die Möglichkeit, ihre Eigeninitiative zu entdecken und auszuleben und also sehr viel Verantwortung übertragen auf die Leute. Erstmal an das Gute glauben, dass die Leute es gut meinen und auch gut können. Und dafür natürlich bei der Auswahl müssen wir darauf achten. Wir haben jetzt vom Team her sicherlich sehr viel mehr Potenzial als Erfahrung, muss man so zu formulieren. Also sehr junges Team, aber ich finde so, wenn man das Gefühl hat, da ist Potenzial da, dann kann man sich Erfahrung später reinholen. Machen wir jetzt auch gerade nach jetzt ein paar Jahren schon, ne? Von einer gewissen Größe macht schade das auch nicht, aber wir haben angefangen und das ist auch, glaube ich, bei Startups normal, erstmal nach Potenzial zu gehen und weniger nach Erfahrung. Ja, und ehrlicherweise habe ich jetzt gar nicht so viele Tools oder so ganz große Praktiken, sondern viel das so gestalten, wie man es selber als Angestellter hier gerne vielleicht hätte und auch die Leute selber was gestalten lassen. Ja. Und also das Schöne an OMR in vieler Hinsicht ist, ich mache vieles für mich. Ja. Also ich mache auch die Inhalte. Mich interessiert es ja selber, wenn ich jetzt hier im OMR-Podcast Leuten Fragen stelle, dann würde ich das genauso machen, wenn das niemand zuhören würde. Ne? Das macht mir wirklich Spaß. Ja. Oder auch das Festival. Ne? Das ist jetzt ein Produkt, das ich für mich mache. Es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt Angestellter bin und mache jetzt, weiß nicht, ich bin in einer Fabrik für Babyfutter und habe vielleicht gar keine Kinder oder sowas. Oder Tierfutter, habe gar keine Kinder, keine Tiere. Oder was immer man hat, wo man Gartenerde, alles coole Produkte, aber sie, jetzt hol mich nie ab. Und was wir so machen innerlich, das trifft mich halt voll.
Und da du Tarantino-Fan bist, hast du dir gesagt, den hätte ich auch gerne mal auf der Bühne?
Ja, so, also das fast, ja. Mhm.
Interessant finde ich aber auch die Herausforderung, die wir, glaube ich, alle so ein bisschen haben in der Corona-Zeit, in der man dann viel zu Hause gearbeitet hat, jetzt vielleicht wieder ein bisschen im Büro oder man mischt es ein bisschen. Teilweise sieht man aber die Kollegen nicht. Es fühlt sich ein bisschen anders an als früher, wo man sich zufällig viel so über den Weg gelaufen ist, eine Kaffeemaschine oder wo auch immer. Von daher interessiert mich eben auch, was tut ihr für so ein Wir-Gefühl, so ein OMR-Gefühl, dass die Leute dann natürlich auch nach außen transportieren irgendwie, ne?
Ja, absolut. Also das, also erstmal glaube ich, sich die Chancen zu suchen, wo man auch ein Wir-Gefühl erzeugen kann. Jetzt war es gerade vor ein paar Tagen, hier in Hamburg ging das los mit der Flüchtlingshilfe. Dann haben wir, okay, wer sich engagieren will, wir machen was als Firma am Wochenende und dann kommen da auf einmal ganz viele Leute. Das ist auch in Corona-Zeiten locker möglich. Aber jetzt gehen die Corona-Zeiten ja gerade so ein bisschen, ne? Die Regelung zumindest. Aber sowas haben wir dann gemacht. Oder das versuchen halt sehr viel so auch als Firma zu machen, neben der Arbeit immer schon. Ne? Also mal abends was zusammen zu machen, hier in Hamburg auf den Dom zu gehen, nach Wacken zu gehen, auf Konzerte. Wir machen eine große Teamreise im Jahr. Das ging jetzt in Corona-Zeiten zum Teil alles nicht so einfach. Dann haben wir trotzdem unter Corona-Bedingungen in den letzten Jahren mal ein Sommerfest gemacht, also in den Messehallen, sehr große Hallen, Abstand natürlich und allem drum und dran getestet. Also solche Sachen machen, oder ich habe mir jetzt seit einem halben Jahr ungefähr alle, die bei uns neu anfangen, mache ich so eine Art Sonder-Onboarding, dass ich dann mit denen zusammensitze, so für anderthalb Stunden, denen erkläre, wo OMR herkommt, wie die Firma funktioniert, wer hier, was es hier für Pärchen gibt sozusagen, was es hier für hinter den Kulissen für Wissen gibt, dass man vielleicht normalerweise halt mitbekommt, wenn man hier arbeitet, weil man sieht, ach guck mal, die beiden gehen zusammen nach Hause oder so, oder ach, die gehen immer zum Mittagessen oder die und die sind befreundet oder so Fragen, die sie halt viele haben, die neu hier reinkommen, versuche ich zu antizipieren und schon mal zu beantworten, um halt die Leute persönlich hier willkommen zu heißen und reinzuholen in die Firma. Das mache ich. Wir machen relativ viel auch Social Media, sodass halt klar, nach außen hin Leute erkennen können, was wir so machen, aber es gucken ja auch unsere eigenen Leute und sehen, was macht denn die Firma über Social Media und versuchen auch, dass viele Leute an Social Media partizipieren. Also ist jetzt nicht Social Media irgendwie bei einer Person liegt, sondern dass wir ein Team haben, das aber versucht, regelmäßig die ganze Firma einzubeziehen in unsere Social Media Aktivitäten. So stellt sich quasi auf eine Art auch jeder vor, intern als auch extern natürlich. Ja, solche ganzen Sachen.
Wie viel hat denn das Marketing und Branding von OMR mit deinem persönlichen Branding zu tun? Ich weiß, das ist natürlich eng verwoben. Du bist der Gründer und denkst dir auch den weiteren Weg aus mit deinem Team. Aber ich erinnere mich an das Philipp-Magazin, das es gab, und natürlich auch an deinen Podcast und all das, was du tust. Könnte es OMR überhaupt ohne dich geben?
Also mittlerweile auf jeden Fall. Ne, mittlerweile bin ich jetzt, glaube ich, als Podcast-Gastgeber sicherlich beschäftigt in der Form, das müsste jemand anders dann übernehmen. Das würde aber der eine oder andere oder vielleicht auch zwei, drei würden das gut schaffen, bin ich mir sicher. Das Festival zu moderieren, da gibt es natürlich auch Möglichkeiten, das zu lösen. Vielleicht würde man da nicht mehr so intern hier diese Energie, die ich versuche, hier in die Firma reinzubringen, wäre dann sicherlich eine andere, müsste jemand anders das machen. Aber wir haben jetzt, wie gesagt, so viele Leute, die Marke ist ja auch aufgebaut. Ich glaube, es ist auch jetzt irgendwie in den nächsten Jahren mein Job, weniger sichtbar zu werden, eher anderen Leuten die Rolle zu geben, die Firma voranzutreiben. Es macht mir ohnehin auch sehr viel Spaß, wenn sich Leute bei uns entwickeln, wenn Leute, die als Praktikant angefangen haben, jetzt selber größere Teams hier führen. Das ist für mich super zu sehen. Ja, und es ist auch für mich sicherlich eines Tages, also in den nächsten Jahren, schön zu sehen, wenn jemand anders hier das Unternehmen führt und ich vielleicht nur noch irgendwelche Dokus mache oder ab und zu einen Podcast. Das ist total denkbar und muss unternehmerisch das Ziel sein, weil wenn alles sich an mir hängt, das ist unternehmerisch nicht clever. Und trotzdem, ja, es hat natürlich am Anfang super geholfen, dass ich dann irgendwie, ist aber generell bei Medienfirmen so. Also wenn du jetzt den Spiegel anguckst mit Augstein und Aust, um mal seine hohe Schublade zu greifen, oder auch TechCrunch und damals irgendwie Michael Arrington, Business Insider, Henry Blodgett, es gibt so viele Beispiele, dass Medienfirmen immer erstmal mit dem Gründer zu tun haben. Und das ist auch ein unfairer Vorteil, den man richtig ausspielen sollte. Und deswegen, als dann das Hamburger Abendblatt die Idee hatte, eben ein Philipp-Magazin zu machen, da war ich auch erstmal ein bisschen verdutzt. Und dann habt ihr überlegt, okay, ja gut, am Ende ist es hilft es OMR, ja, und so hilft der Podcast mit mir als Host OMR. Aber ich glaube, jetzt, ne, nachdem die Pandemie jetzt ja hoffentlich bald durchstanden ist, wo wir nochmal richtig alles mobilisieren mussten und deswegen auch ich da nochmal richtig nach vorne musste, um alles reinzuschmeißen, die Firma da durchzubringen, wenn es jetzt sich ein bisschen normalisiert in den nächsten Jahren, dann werde ich hoffentlich verzichtbar und dann ist die Firma wahrscheinlich trotzdem dahin gekommen, weil in den frühen Jahren ich das habe hebeln können, aber es hört dann hoffentlich auch wieder auf. Also mir ist es vollkommen klar, dass es aufhören muss sogar.
Wird auch viel geschrieben über Personal Branding, gerade auch im Kontext LinkedIn und Instagram natürlich sehr viel. Wie viele Gedanken machst du dir selber darüber? Schaust du schon strategisch auf, wie du kommunizierst, oder passiert es mehr oder weniger intuitiv? Wie wichtig ist dir persönlich Personal Branding bei der Philipp Westermeier Brand?
Ja, also das ist ja verrückt. Ne? Ich bin da wirklich so nicht angetreten, sondern habe ja am Anfang, das ist ja auch hoffentlich glaubwürdig, dann halt einfach Retargeting gemacht, SEO-Seiten gemacht, wo halt eine Personal Brand gar keine Rolle spielt, und habe das dann erst über OMR entdeckt. Das war auch am Anfang, da war das ein Seminar, da spielte ich da keine Rolle. Und dann Schritt für Schritt kam das dann, und da bin ich natürlich auch wahnsinnig dankbar für, dass der Markt das so auch gefordert oder gewollt hat, dass dafür Platz war, für so eine Person irgendwie rund um das, was wir machen. Und natürlich macht man sich dann auch Gedanken. Also ich sehe jetzt ja auch, das ist für die Firma wichtig. Ja, ich würde jetzt, hab dann irgendwann auch entschieden, wir sind als Firma, finde ich, wie die meisten Medien ja sein sollten, einfach so überparteilich, unabhängig, neutral. Ein paar Sachen gehen sicherlich nicht, aber bei den meisten Sachen versuche ich es neutral zu halten. Das versuche ich jetzt als Person auch, obwohl ich natürlich manchmal auch Meinung habe. Also ich bin jetzt generell nicht so super meinungsstark, aber versuche mich jetzt erstmal aufgrund der Rolle jetzt hier neutral zu halten. Und denke dann so, klar, bei ein paar Ideen, die uns vorgeschlagen werden, das passt jetzt nicht so zu mir, dann würde ich das nochmal absagen. Aber ich bin sicherlich jetzt, wir denken uns dann, machen jetzt nicht so viel Gedanken über die Brand. Das ist alles sehr, sehr intuitiv. Und es fällt mir leicht, das zu machen. Also ich musste mich da jetzt nicht quälen, um irgendwie hier hinzukommen. Das ist gefühlt einfach neben OMR mitgelaufen, diese persönliche Marke. Und manchmal bin ich selber überrascht, was für eine Relevanz das hat. Aber dann gibt es auch wieder andere Momente, wo ich denke, okay, hier hat es einfach gar keine Relevanz.
Hast auf jeden Fall schon einen ganz guten Bekanntheitsgrad erreicht. Auch unter anderem durch deine Interviews zuletzt mit Leuten, die mit Marketing vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so viel zu tun haben, mit Personen des öffentlichen Lebens, Herbert Diess und wie sie alle heißen, bis auch zu Politikern. Ich könnte mir vorstellen, dass dich dann auch der Mensch natürlich interessiert, um auch mal auf deinen Podcast zu kommen, den du ja sehr erfolgreich durchführst. Was würdest du da auch Leuten empfehlen, die vielleicht einen Podcast starten? Also was macht für dich einen guten Podcast aus, neben der Technik?
Ja, genau. Also Technik ist klar, aber ich glaube, du musst schon wirklich ernsthaft Interesse haben an dem Thema oder dafür, das muss dein Thema sein. Ne? Wenn es ein Interview-Podcast ist, erst recht. Also sei es nun Sport oder Börse, ich glaube, es gelingt überhaupt gar nicht, Leute sozusagen für Themen zu casten, sondern es muss aus den Leuten heraus selber kommen, die Themen näher. Und das war bei mir halt so, ich bin wirklich sehr interessiert an Leuten generell und erst recht an Geschäftsleuten, an Business, an wie kann man Geld verdienen, was gibt's für abgefahrene Modelle, was kann man damit machen, wie kann man sein Leben gestalten, was funktioniert so in der Wirtschaft, das hat mich schon immer interessiert. Und ich glaube, das spürt man und das ist durch nichts zu schlagen. Das ist einfach, dann ist auch die Aufgabe eines Tages mal jemand anders zu finden, der genau das auch hat. Aber das gibt's, ja, das gibt's.
Ich habe manchmal den Eindruck, einige haben halt Bock, einen Podcast zu machen und machen die dann und überlegen sich fast im zweiten Schritt, worüber es
ja,
gehen
genau,
soll.
Genau.
Und es müsste ja eigentlich andersrum sein.
Ja, ganz genau. Also das ist bei mir das große Glück, dass es beides gepasst hat, ne, vom Timing her. Man muss auch sagen natürlich, wir haben es angefangen 2015. Das war jetzt für einen Podcast in Deutschland natürlich perfektes Timing. Das ist heute viel, viel schwieriger. Heute brauchst du halt nicht nur diese Leidenschaft für das Thema, du brauchst auch Drittreichweiten. Denn ein Podcast von alleine wird kaum groß. Also du musst dann halt gucken, habe ich noch irgendwo einen Verteiler, habe ich irgendwo Social-Media-Reichweiten, gibt es irgendwie eine Firma, mit der ich partnern kann, die dann den Podcast verbreitet über ihre Reichweiten. Oder habe ich halt so ein uniques Konzept, also einen, sagen wir mal, Interview-Podcast, wie ich den jetzt mache. Ich mache das vernünftig und habe da ja auch, wie gesagt, ehrlich Interesse, aber wenn ich den heute machen würde, dann wäre das auch viel schwieriger. Das weiß ich auch. Auch mittlerweile haben wir auch ein richtiges Team. Ich mache es ja nicht mehr alleine, sondern wir haben da 3-4 Leute arbeiten am Podcast. Und ja, das so ist es halt häufig beim Unternehmertum und Podcasts sind auch in der Form Unternehmertum. Du brauchst auch das richtige Timing und das hatten wir da gehabt. Also insofern, ich will da gar nicht jetzt drüber rumreden und so tun, als wenn ich die ganz großen Tipps hätte für Leute. Es ist, ein paar Sachen kann man, glaube ich, klar benennen, aber ansonsten ist es halt auch einfach bei mir jetzt zumindest sehr viel Timing-Glück gewesen.
Und vor allen Dingen dieser lange Atem.
Genau, also die Frequenz generell, auch das, ne, viel hilft, viel ist schon so. Wir machen 2 Podcasts die Woche, das sind 100 im Jahr, das ist halt auch Arbeit. Und wir machen das jetzt seit 6, 7 Jahren. Durch wenig zu setzen, ist einfach so.
Gibt es noch so jemanden, den du gerne mal interviewen würdest? Also so jemand wie Elon Musk oder vielleicht auch jemand ganz anders?
Ja klar, also ich meine...
Willst du nicht Nein sagen?
Nee, natürlich nicht. Also Elon Musk ist wahrscheinlich die Person weltweit, die jedes Event, jeden Podcast einfach sofort massiv vergrößert, relevanter macht. Das würde ich natürlich... Also am Ende ist der ja auch schon fast alles gefragt worden so. Der würde trotzdem natürlich helfen fürs Event. Und ansonsten habe ich jetzt den letzten...
Was würdest du ihn fragen?
Ich glaube, das ist so ein... ich würde... Was mache ich ja immer? Erstmal nochmal kurz herleiten, wie das bei dem passiert ist. Ja. Und dann, ich glaube, du kannst bei dem jetzt gar nicht so sehr... Logischerweise, ich kann mit dem nicht über Ingenieursthemen reden oder über... Oder jetzt so über... fachliche Sachen, sondern ich würde natürlich so ein bisschen kritisch fragen, wie er so seine Firmen sieht, ja, wie er zu den Firmen kam, aber dann auch so ein bisschen so menschlichere Sachen. Ja, also was versuchen da in der Stelle tatsächlich mal rauszubekommen, was ist für ein Typ, ja, wie lebt er eigentlich, ja, was ist doch dessen Vision jetzt abseits von der Vision der Firmen, also warum der Mars? Ne? Das muss ich auch ehrlich sagen, checke ich nicht so ganz. Ne? Warum das so geil ist, jetzt auf den Mars zu gehen, warum solche Leute ihr Geld einsetzen, auf den Mars gehen zu können und nicht unsere Erde zu verbessern und zu bewahren und so. Also Aber ja, müsste ich mich vorbereiten, da muss man sich sicherlich sehr, sehr genau überlegen. Ich habe das mal bei Markus Lanz mitbekommen, dem wir auch zusammenarbeiten, wie der sich auf Gespräche vorbereitet, auch zum Beispiel hat er ein Interview gemacht mit Obama, wie der so genau, wenn ich das frage, kommt die Antwort, dann muss ich das fragen. Das ist wie so ein Schachspiel, das sozusagen im Vorfeld einmal durchdacht wird. Und ich glaube, wenn man Elon Musk interviewen darf, dann müsste man sich da auch so schachartig darauf vorbereiten, weil man bei ein paar Fragen ja weiß, was kommt, aber dann muss man halt versuchen, das dann im nächsten Zug anders zu machen. Also das jetzt so spontan.
Und man muss mal gucken, wie er drauf ist.
Wahrscheinlich, klar, wahrscheinlich spielt das da auch mit rein.
Vielleicht was Grünes bereitstellen.
Ja, who knows, ja. Also, aber ich, klar, das wäre jetzt der offensichtliche Gast für alles. Aber ich habe mich jetzt in den letzten Monaten versucht, so im Podcast auch mal so mit Leuten zu beschäftigen, die jetzt gar nicht so irgendwie in meinem Alter sind, sondern die vielleicht schon nochmal 20, 30 Jahre weiter was Krasses gebaut haben. Also da ist dann so ein Reinhold Wirth, der Wirth gebaut hat und der dann, also unternehmerische Leistung ohne Investoren, ein Milliarden-Ergebnis-Unternehmen zu bauen. Das, wie geht sowas? Ne? Das ist ja also der krasse Trick. Ja? Wie ist das möglich? Was hat sie mir am Ende für ein Leben gebracht? Das sind so Business-Personen, die ja wahrscheinlich auch jetzt, so hart es klingt, in den nächsten Jahren aussterben. Ja? Die würde ich gerne mal haben als Gäste. Aber ich freue mich auch über die aktuellen Unicorn-Gründer. Das ist super. Aber das ist ja auch da. Ne? Sondern also die Frage ist, welche Gründer sind noch nicht so da? Und Reinhold Wirth sind wir immer wieder im Gespräch. Hat dann wegen Corona einmal nicht geklappt, aber das wäre schon super.
Es gibt da diese Elon Musk-Doku, da geht es dann auch um dieses Mars-Projekt. Und dann sieht man auch, wie die Leute da teilweise nächtelang arbeiten und eben auch an diese Vision glauben. Wir schaffen das, ja, wir kommen da hin. Irgendwann, irgendwie. Und man könnte sagen, warum tut ihr euch das eigentlich an, diesen ganzen Stress dieses Projekts? Und wenn man jetzt an Steve Jobs zum Beispiel zurückdenkt, es war auch nicht immer leicht, sicherlich mit ihm und auch in dieser Firma zu arbeiten. Aber die Vision hat das irgendwie getragen. Gibt es sowas für OMR oder etwas, was du hast, ein Zukunftsbild, das man auch so in Aussicht hat, auf das man auch hinarbeitet, das auch die Leute in irgendeiner Form motiviert und ja, nach vorne schauen lässt?
Ja, also ich glaube schon, dass es für mich die einzigartige Chance gibt, wirklich jetzt ein Medienunternehmen zu bauen, Inhaber geführt, das mit den, sagen wir mal, die sich auch für die richtigen Dinge engagiert, ohne jetzt das jeden Tag politisch zu meinen, sondern einfach da, wo man anpacken kann, anpackt. Haben wir jetzt ja auch getan beim Impfzentrum, wir sind jetzt bei Flüchtlingsheimen engagiert. Dinge zu tun aus dieser Kraft heraus, aus dem Team heraus, unabhängig Sachen machen zu können, auch die vielleicht nicht passieren würden, wenn Investoren Interessen im Vordergrund stehen, was ja meistens auch logischerweise nachvollziehbarerweise der Fall ist. Also Stichwort, wir haben jetzt hier in Hamburg den Fernsehturm gepachtet für die nächsten 20 Jahre, ein relativ verrücktes Projekt. wir bringen Tarantino hier hin, wir machen ein Event, den es so in Deutschland, glaube ich, nicht mehr gibt, auch wenn du dir anguckst, was da an Musik wer da alles jetzt im Mai kommen wird, Kraftklub und Rinn und Materia und Deichkind und bla bla bla. Das ist ja wie Rock am Ring. Und gleichzeitig halt ein Business-Event, das hier zu machen in Hamburg, das Erfolg muss natürlich wirtschaftlich funktionieren, aber es ist einfach eine Chance, geile Sachen zu tun, auch immer weiter zu wachsen, neue Sachen auszuprobieren und das dann wieder auch unabhängig von mir irgendwie zu machen, sodass es halt, ich weiß nicht, ob ich es ein bisschen überleben muss. Ich will ja noch ein paar Jahre leben, ein paar Jahrzehnte. Und ich habe jetzt nicht vor, das irgendwie zu vererben, aber ich glaube, dass halt immer noch, das noch einfach zu verstetigen und eine Struktur zu schaffen, wo ich dann auch mal vielleicht ein Jahr oder zwei gar nicht anpacken muss. Das ist so das Ziel. Aber es ist wirklich auch einfach ein Stück weit versucht, diese Welt mehr in die moderne Zeit zu ziehen, also die deutsche Wirtschaftswelt, wenn man es jetzt mal ganz groß formuliert.
Das sind natürlich alles mega Projekte. Also wenn ich an das Festival schon denke, auch in einer Zeit, in der sich viele überhaupt nicht trauen, die Sommerparty zu planen, da plant ihr dieses mega Ding. Das stresst ja auch gleichzeitig mit Sicherheit. Also wie gehst du damit eigentlich auch um mit Stress? Wie erkennst du den und wann sagst du auch, jetzt muss ich mal abschalten?
Tja, also es ist erstmal so, das ist ja auch schön, dass es mich selten richtig hart stresst, weil es halt sehr viel Spaß ist und weil ich es einfach sehr gerne mache. Ich mache es auch viel für mich und so. Dann trotzdem, ja, merke ich das natürlich so ein bisschen körperlich, wenn ich müde bin. Und dann, ja, was mache ich dann? Versuchen zu schlafen, versuchen irgendwie mich mit irgendwie Sport zu gucken, Sport zu machen. Verfolge sehr viel US-Sport, einfach weil es mich geil ablenkt. Da gibt es dann halt, wenn ich dann irgendwie Nachrichten lese oder mir Statistiken angucke über amerikanischen Basketball, das ist einfach so wahnsinnig weit weg von meinem Leben und vom halt so eigentlich so irrelevant, dass es mich einfach sehr gut entspannt, da mich mit zu beschäftigen. Ansonsten mache ich da, habe ich da auch da eigentlich keine Tools und versuche das so nach Bauchgefühl zu machen. Ich meine, jeder merkt ja, wenn er gestresst ist, und dann macht man ein bisschen weniger. Ich habe, glaube ich, Gott sei Dank so genetisch eine relativ hohe Belastbarkeit und Möglichkeit, mich so hoffentlich einigermaßen mental stabil zu sein. Aber es ist so, in der Tat, jetzt gerade, wir reden jetzt ja Anfang März, bis Mai ist eine mental herausfordernde Zeit, weil man nicht weiß, geht unsere Wette. Ja? Du musst ja hier quasi wetten. Also du kannst nicht versichern, auf, dass wir ein Festival machen können. Da sind offene Fragen. Aber man kann halt nicht alles beantworten. Das geht einfach nicht. Ja? Und dennoch ist es ja, muss ich dann irgendwie mich mit anderen Dingen beschäftigen, ablenken. Und gleichzeitig auch wissen, dass man einfach das ein Top-Team hat. Also, mittlerweile ist es halt so, auf, nach all den Jahren und bei der Größe, die wir jetzt erreicht haben, dass es hier so viele Leute gibt, die von denen ich extrem viel halte, dass ich einfach auch das Gefühl habe, selbst wenn ich jetzt mal 2 Wochen lang komplett raus wäre, würde das alles funktionieren.
Wenn du dann morgens aufstehst und all diese Projekte vor dir siehst, auf die du ja auch Bock hast, die dir Spaß machen, was ist dann Erfolg für dich?
Oh, gute Frage. Also ich meine, erstmal per se sein Leben zu genießen oder das Gefühl zu haben, ich habe ein cooles Leben, ich bin total beim Leben zufrieden. Das ist ja sozusagen, es gibt natürlich so Erfolgsmomente, die dann auch so Glücksmomente, die ja auch flüchtig sind, also sonst wären sie nicht so. Also es gibt ja so diese dauerhafte, ich meistens das Gefühl habe, wie geil, ich freue mich auf den Arbeitstag, ich freue mich auf den Lebenstag. Das ist Gott sei Dank meistens das Grundrauschen. Und das ist ja schon unfassbar gut und das ist eigentlich schon mal der Grunderfolg. Ja. Und dann, klar, gibt es halt so Sachen, wo ich dann denke, okay, wenn wir das Festival am 18. Mai durchgezogen haben werden, ja, dann ist natürlich das eine super Leistung. Oder als wir das Impfzentrum dann hinbekommen hatten, in Hamburg haben wir ein Impfzentrum gebaut mit 1,2 Millionen Impfungen, die wir hier gemacht haben in Messehallen. Ja. Das ist dann hast du auch ein Ziel, dann weißt du, irgendwann ist es wieder vorbei und dann, und auch die letzten Jahre zu wissen, es wird wieder einen Moment geben, wo wir eine Weihnachtsfeier machen, wo ich dann eine kleine Ansprache mache und da sind dann halt irgendwie 250 Leute oder mehr und sind alle einfach happy und freuen sich und dass sie bei der richtigen Firma sind und Karriere machen und das erlebt man dann immer so geballt, so konzentriert, aber so einer Weihnachtsfeier vielleicht. Das sind dann so eher so die Highlight-Momente, die gibt's und das ist dann so Erfolgsmomente auch für mich und gleichzeitig gibt's aber auch dann natürlich einfach das Gefühl, ja, ich bin dann auf niemanden neidisch, ich muss mich nicht groß vergleichen.
Ist es auch eine gewisse Unabhängigkeit, die für dich Erfolg ausmacht? Weil du hast jetzt im Konzern gearbeitet, ja auch als Assistent.
Klar.
Da ist man immer so, man muss dann irgendwie tun, was von einem erwartet wird und du hast jetzt natürlich die Freiheit sozusagen.
Absolut, das spielt natürlich damit rein. Also dass ich dieses Arbeitsleben und damit ja auch Privatleben, das ist ja alles eins bei mir, sehr eng verknüpft. Das habe ist natürlich schon so, dass Unabhängigkeit ein Riesenthema ist. Also, wie gesagt, hier gibt es keine Investoren. Wir können auch mal sagen, ach, darauf haben wir Bock und hauen da Geld raus oder darauf haben wir keinen Bock oder wir können, so, das ist, kann uns keiner vorschreiben, auch welche Risiken man eingeht oder nicht. Und ja, klar, die Firma läuft jetzt auch so solide, dass ich jetzt auch die Sachen, die ich mir jetzt wirtschaftlich wünsche, also sind natürlich jetzt greifbar. Also, das ist jetzt schon auch ein Treiber bei mir früher gewesen, wirtschaftlich Erfolg zu haben, weil ich jetzt aus keinen Verhältnissen kam, wo das klar war. Aber wenn da jetzt ein gewisses Maß erreicht ist, dann ist es jetzt nicht mehr dann ist es eher so, dass ich sage, wenn wir jetzt hier noch mehr Geld verdienen, dann kann man damit mehr machen. Mein persönlicher Konsum ist jetzt nicht so doll.
Und du hast dieses wunderbare Buch geschrieben, Digital Unplugged, auf das ich auch gerne nochmal zu sprechen kommen möchte und erzählst da von deinen Gästen aus deinem Podcast. Das ist natürlich perfekt in deinen hunderten Folgen mittlerweile. Da hast du natürlich so viele Stories auch kennengelernt. Und so wie ich es verstehe, möchtest du aber auch inspirieren, so nach dem Motto, guck mal, das ist möglich. Ja, also angefangen von der Surferwelle im Sport- und Tracking-Laden bis hin zur Sixt-App, einfach kreativ zu werden und Dinge neu zu denken und auszuprobieren. Trotzdem habe ich immer so den Eindruck, dass wir in Deutschland uns mit der Digitalisierung irgendwie immer so ein bisschen schwer tun. Einige können es gar nicht mehr hören, andere denken, sie sind total gut unterwegs. Viele meckern darüber, dass wir nicht so innovativ sind, wie die Chinesen zum Beispiel. Was hast du denn für einen Blick auf Digitalisierung in Deutschland? Bist du optimistisch?
Also ich glaube, das teilt sich in zwei Hälften. Also die eine Hälfte ist all das, was so im Internet jetzt oder in der digitalen Welt so B2C ist. Mhm. Consumer Internet, würde man sagen. Das ist schon, sagen wir mal, schwierig. Da haben schon amerikanische Konzerne eine super Position. Da werden wir jetzt nicht mehr die Weltmarktführer bauen. Wir hatten auch früher ja generell in Deutschland kaum Weltmarktführer. Wir hatten sehr, sehr viele gute Firmen und die haben wir nach wie vor und die haben wir vor allen Dingen in diesem Industrial Internet, also im B2B-Bereich. Und ich glaube auch, dass man da schon immer gut war, also deutscher Mittelstand, Maschinenbau, Chemie, Pharma, und dass das auch mit der Digitalisierung durchaus die Chance gibt, da das gut hinzubekommen, diese Firmen gut zu digitalisieren. Da sind wir dabei, glaube ich, als Land dabei und das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Also insofern bin ich jetzt nicht total frustriert oder in größter Sorge. Man kann natürlich dann immer alle Statistiken rausziehen und dann wird man, man kann schon natürlich Sorge schüren um die deutsche Wirtschaft. Aber ich würde sagen, wenn man jetzt versucht, so mit all dem, was ich sehe, da einigermaßen objektiv drauf zu gucken, dann gibt es da große Herausforderungen, es muss viel getan werden. Aber ich glaube nicht, dass wir da jetzt komplett abgehängt sind in allen Bereichen. Also in einigen Bereichen ja, aber nicht in allen. Und gerade in denen wir traditionell unser Land nach vorne gebracht haben, auch sozusagen unser Sozialprodukt quasi erwirtschaftet haben, dass das auch weiter gehen kann, wenn man jetzt in den nächsten Jahren die richtigen Schritte geht. Aber ja, es ist sicherlich überall Druck drauf. Aber ich bin generell auch tendenziell, es gibt so der Meinung, nichts ist so gut oder so schlecht, wie es auf den ersten Blick aussieht. Und das betrifft auch die Digitalisierung in Deutschland. Sie ist weder jetzt noch so schlecht noch so gut. Ja, also auch gerade wenn man an amerikanische Firmen denkt. Also da gibt es natürlich wahnsinnig geile Firmen, aber da gibt es auch ganz viele Firmen, die dann zum Teil mal hochgejubelt werden. Das sind scheiß Firmen, da sind wir viel besser. Ja, also, und das glaube ich, sieht man dann halt immer klarer bei den Themen, auf die wir alle schauen, nämlich ne, Consumer-Themen, aber die Industry-Themen, da hinterfragt ja gar keiner, wie gut sind jetzt die amerikanischen Firmen, wie gut sind die deutschen, und ich glaube, die sind nicht schlecht.
Weil es gibt oft so ein Gebärsche, oder?
Es gibt jetzt, klar, es gibt natürlich auch viele, jetzt, die das sozusagen zum Hauptjob haben, ja, jetzt Digitalisierungsexperte zu sein und dann erstmal zu sagen, was alles besser gemacht werden müsste. Ja, genau. Ist ja mittlerweile auch ein Berufsbild. Da suchen ja auch viele Firmen nach. Ne? Das ist ja, gibt ja ein Geschäftsmodell. Und auch, ich glaube auch, es ist total legitim und es klappt ja auch. Also es hilft, es spricht ja nichts dagegen. Aber es kommt da natürlich auch immer erstmal mit einer negativen Einschätzung einher. Und die ist ja auch in Teilen sicherlich richtig. Ja? Also es wird keine europäische Suchmaschine geben. Der Zug ist abgefahren und das ist natürlich scheiße. Ja, das ist, haben wir nicht aufgepasst, haben wir fahren lassen. Es hat aber auch weiß ich nicht, früher schon in Europa Sachen nicht gegeben oder wie gesagt, die Weltmarktführer auch vor 20 Jahren waren jetzt nicht deutsche Firmen.
Das bringt mich nochmal zum State of the German Internet 2022. Darüber wirst du ja bestimmt bald sprechen im Mai. Kannst du da einen kleinen Teaser geben? Wie siehst du das aktuell?
Also ich meine, wir haben immer so Mikro-Makro-Teil, ne? Der Makro-Teil ist ja super dynamisch gerade mit der gesamten Weltlage, kann man kaum jetzt so Börsenentwicklung. Ich glaube, ist schon krass, was so chinesische, sagen wir mal, Internet-Oligarchen an Wert verloren haben, was jetzt russische Oligarchen an Wert verloren haben. Mhm. Da ist schon, deren Werte sind schon stark vernichtet worden. Da würde ich natürlich drauf gucken, normalerweise mal gucken. Das ist auch was ich jetzt so beobachte, denke, wow. Das sind sicherlich Leute, die in den letzten, wir gucken immer so ein bisschen, wer sind jetzt die digitalen Gewinner und Verlierer, und da gibt es echt extrem viele Verlierer auf allen Seiten, Geschichten. Ja, generell ist ja die Tech-Blase ein bisschen auf eine angenehme Art geplatzt, ne, an den Börsen. Ich finde das eigentlich gar nicht schlecht, dass da ein bisschen Normalisierung reinkam. Aber trotzdem, einige Firmen haben ja 60-70% verloren. Das ist dann schon dramatisch. Darüber werden wir sicherlich ein bisschen sprechen. Aber dann, was ich jetzt schon besser vorbereiten kann, weil es länger hoffentlich haltbar ist, ist der Mikroteil. Und da suchen wir dann mal nach Beispielen, die ich gerade interessant finde. Und eine Sache, dass jetzt mittlerweile ist es zum Beispiel so, dass ganz viel gemacht wird an Werbemaßnahmen, auch bezahlte, um bei Instagram aufzutauchen in den Feeds der Leute. Das heißt, man bezahlt gar nicht mehr Instagram, sondern man macht was an dritter Stelle, damit die Leute das fotografieren und dann das halt dann darüber kostenfrei in die Feeds reinkommt. Und früher war das so, man hat mal irgendwo wenn man ein Restaurant hatte, dann lustigen Graffiti an die Wand gemalt und dann haben alle Gäste das fotografiert und das Restaurant vertaggt und dann war das halt irgendwie so indirekte Werbung. Das Thema ist jetzt massiv größer gedacht unterwegs. Also zum Beispiel ein Verein jetzt wie Chelsea, die verkaufen halt irgendwie die Rechte an ihrem Trainingstrikot. Das heißt, das ist ein Trikot, was eigentlich bei Spielen und so im Stadion niemand trägt. Aber beim Training halt. Warum machen die das? Weil halt Spieler mit ganz großen Social Media Accounts sich natürlich auch im Training fotografieren oder fotografiert werden. Und damit diese Fotos dann halt gepostet werden. Und damit hat dann auf einmal der Sponsor des Trainingstrikots eine große Relevanz. Auf dem Trainingsgelände ist halt kaum jemand. Das heißt, die Kontakte, die man da bezahlt, die wären viel zu teuer bezahlt. Aber dadurch, dass dann halt in so viele Feeds reinkommt und gesehen wird über die Accounts der Spieler, ist es halt ein wahnsinnig guter Trick, etwas zu bezahlen, was dann über Umwege dafür sorgt, dass man bei Instagram oder in sozialen Medien, in der Online-Welt gesehen wird. Ja, das Gleiche gibt es auch mit Plakatwänden oder diesen großen Plakatwänden, zum Beispiel am Times Square in New York. Ja. Da ist es halt so, dass man da jahrelang schon auch viel Geld bezahlen musste, um da Werbung zu schalten. Aber da waren ja auch die Leute gemeint, die da vorbeilaufen. Da laufen ja auch dann jeden Tag irgendwie in normalen Zeiten ein paar tausend Leute vorbei und sehen das. Heutzutage ist es so, man kann für das gleiche Geld nicht nur die 1000 Leute erreichen, die da vorbeilaufen, sondern auch, wenn man es gut macht, Millionen von Leuten, die diesen 1000 Leuten folgen, die da vorbeilaufen. Weißt du, weil dann jeder postet das halt.
Über Bande.
Das heißt, dieses Werbung einkaufen über Bande, das ist halt schon krass. Das hat es vorher so nicht gegeben. Und das ist natürlich auch eine Reaktion darauf, dass Werbung direkt bei Instagram sehr teuer geworden ist. Also die Paid-Kampagnen sind teuer geworden, auch Influencer-Marketing ist teuer geworden. Aber so über Bande, über Trainingstrikots, die gepostet werden regelmäßig oder über Plakatflächen, die eigentlich gar nicht für Instagram gemeint sind, aber dann doch da reingeraten. Das ist sozusagen ein neues Segment, was wir jetzt mal so vorstellen, wo wir versuchen ja jedes Jahr so ein bisschen Hacks und geile Ideen zu finden, wie man gerade besonders in der Digitalwirtschaft clevere Sachen machen kann und das wäre so einfällt.
Und wirst du auch aufs Metaverse eingehen?
Sicherlich, klar. Auch das ist ja ein Thema. Ich halte es aber ehrlicherweise für so eine Vokabel, wo er gar nicht so klar ist, was eigentlich damit gemeint. Ich bin da auch wie immer neutral. Auf der einen Seite würde ich sagen, das gibt es ja schon. Also wenn man jetzt mal guckt, wie wir jetzt in den letzten Jahren gelebt haben mit Homeoffice und so, da bist du ja, kann man sagen, das Metaverse besteht aus WhatsApp, Instagram, E-Mail und deinem Schreibtisch. Und du sitzt an deinem Schreibtisch und lebst quasi trotzdem mit ganz vielen Leuten zusammen und machst dann abends noch irgendwie einen Rotwein-Zoom-Call irgendwie mit irgendwelchen Freunden. Und dann hast du irgendwie zig Gruppen, wo du mit Leuten rumchattest und irgendwie Scherze und freundschaftliche Sachen hin und her schickst und dann arbeitest du. Also es gibt ja nicht wenige, die wahrscheinlich am Tag von morgens um 8 bis 18 Uhr sitzen und sehr, sehr sozial interaktive Dinge vorantreiben und erleben und haben sich von ihren Schreibtisch nie verlassen. Also das ist ja schon so eine Art Metaverse, nur über verschiedene Plattformen verteilt.
Oder im Gaming-Bereich, ne? Also
und im Gaming-Bereich,
genau. Unsere Töchter, die spielen halt Roblox und diese Minecraft, diese ganzen Dinge, verabreden sich da, chatten, feiern Partys etc. Ne? Davon genau. Ahnen ja viele noch gar nicht.
Genau, das ist dann sozusagen das, wo es dann schon auf einer Plattform stattfindet. Also sicherlich nochmal ein bisschen andere auch Altersgruppen und weniger Leute. Aber das gibt es jetzt schon und das ist auch nicht wenige, sondern nur weniger als in diesem gerade plattformübergreifenden Metaverse, was ich gerade beschrieben habe. Aber da, klar, im Gaming gibt es das auch schon richtig groß. Und haben wir auch gezeigt, dass dann da ja auch schon letztes Jahr ja bei der Präsentation, dass dann da irgendwie Leute drin heiraten und alles Mögliche machen, einfach abhängen quasi, Konzerte gucken, Filme gucken, gemeinsam im Metaverse, also aber dann halt in einem Spiel meistens. Ne? So, wenn man das so sieht, diese beiden Welten, dann würde ich sagen, ja, die werden sich wahrscheinlich noch ein bisschen weiterentwickeln. Ob es jetzt diese Welt gibt, wo dann eine Plattform, wo dann wirklich wir alle drin sind, mit so einem Avatar rumlaufen und den dann da mit teuren Schuhen anziehen. I don't know. Also
Jordan Special Edition.
Ja, also ich, das weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, das werde ich nicht mehr erleben.
Du kriegst unfassbar viel hin. Du bereitest dann mal noch schnell einen Vortrag vor, machst dann wahrscheinlich noch davor und danach einen Podcast. Wie schaffst du es dann auch so produktiv zu sein? Hast du irgendwie Stoßzeiten, an denen du dich einschließt? Was hilft dir da?
So viel ist da. Also am Ende ist da natürlich, das sieht nach außen so aus, das freut mich. Aber das ist ja auch viel die Arbeit des Teams, muss man ganz klar sagen. Also ich habe mit bestimmten Projekten auch dann gar nicht so viel zu tun. Ich glaube, der Hack wäre an der Stelle vielleicht zu sagen, dass ich einfach viel delegieren kann und viel Vertrauen in Leute bislang immer zurechtgesetzt habe, weil ich das selber so jetzt keinerlei Produktivitäts-Hacks habe, die jetzt irgendwie so, ach so, krass, muss ich auch probieren. Habe ich nicht.
Ein paar Uhr aufstehen.
Nee, gar nicht mal so. Also ich wirklich mache die Sachen aus dem Bauch heraus.
Und letzte Frage, Philipp. Ihr stoßt eine Menge neue Dinge an, beschäftigt euch auch gerne mit der Zukunft, holt Leute rein, die davon berichten. Wer oder was inspiriert dich? Was hast du gelesen? Da gibt es so Magazine, Blogs, Podcasts. Vielleicht kannst du uns da auch noch was mitgeben, was dich besonders so auch flasht oder ja, auf neue Ideen bringt.
Also es ist bei mir relativ kleinteilig über Twitter. Also ich lese bei Twitter recht viel so mit. Kann ja auch jeder reingucken, wenn ich da so folge, von Sportlern über Journalisten, Venture Capital, Investoren, relativ breites Portfolio, wo ich immer mal sowas raussuche. Auch bei ein paar gehe ich bewusst in deren Accounts rein und gucke, was die so zuletzt getwittert haben und ob ich da was davon gebrauchen kann. Also manche auch ja bewusst sehr viel teilen. Ansonsten, was inspiriert mich? Also klar, manchmal gibt es so Kleinigkeiten. Ich habe jetzt irgendwie mir die Kanye West Doku auf Netflix
habe ich noch nicht gesehen, lohnt sich?
Angeschaut. Ja, ich glaube, also meine Frau ist eingeschlafen, die fand es jetzt nicht so spannend. Muss auch irgendwie da Bock haben, das ist, sagen wir mal, vom Englischen her, ne, das ist also dieses Rap-Englisch, was da gesprochen wird ganz oft, da muss man schon sehr genau zuhören, so zumindest geht es mir so, obwohl ich da jetzt ein paar Jahre war, dass man das alles verstehen kann. Aber wenn man so jetzt so andere Leute sieht, die auch sowas zusammenbauen, ne, und der hat ja auch da, das zeigt ja wirklich so, wie er angefangen hat, wo der jetzt irgendwie keinen Vertrag bekommen hat und dann hat er da weiter gehustelt und da sich am Ende diese Kanye West-Marke aufgebaut. Das ist dann schon so ein Moment, wo ich denke, ah, okay, ganz cool. Und so gucke ich sehr viel Dokus, kann man wirklich sagen. Ich gucke mir echt irgendwie, wenn ich mir Filme angucke, meistens Dokus. Mhm. Und da gibt es dann immer wieder, wo Leute auftauchen, wo ich denke, ach, geil, haben die cool gemacht und irgendwie gibt mir dann so Lust, auch wieder was zu bauen. Mhm. Da kommt, aber so richtig pinpointen, wo ich sagen kann, dieser eine Typ oder der Typ. Mhm. Also Elon Musk ist es nicht, ja. Also finde ich auch sehr beeindruckend, ne? Nicht missverstehen, aber das ist dann auch von meiner Welt einfach ein bisschen zu weit weg, auch was der an Talenten hat. Der kann ja, ist ja wirklich ein begnadeter Ingenieur, das bin ich jetzt.
Wahrscheinlich hat er aber auch ein riesen Team und ein gutes Team und delegiert ganz viel.
Wahrscheinlich, ganz sicher, ja.
Ja, und wir sind ja beide Papas. Was glaubst du, ist für unsere Kinder, und damit enden wir auch, für die Zukunft wichtig? In der Schule wird ja immer noch nach wie vor viel der Stoff durchgepaukt. Wir haben uns heute auch auf der Fahrt hierher schon unterhalten. Ich bin ja mit dem David da, der ist auch Papa. Was sind so für dich so ein Skill oder so eine Zukunftskompetenz? Also was würdest du sagen oder worauf achtet ihr da vielleicht auf? Was ist da so wichtig?
Ja, also ich glaube, generell müssen wir nicht drüber reden, ist die Medienkompetenz in der neuen Welt, jetzt mit sozialen Medien zu verstehen, was ist echt, was ist unecht. Wie gehe ich da mit meinen Inhalten um, mit meinem Privatleben um, 1000 Fragen dieser Art? Das ist schon fast offensichtlich, das sagt ja jeder. Ne? Also das ist sicherlich für generell Kinder, die in den nächsten 10, 20 Jahren groß werden, ungewohnt ist und dann irgendwann, wenn sie ein Handy bekommen oder so, dann da damit klarkommen müssen. Und ja, auch, ja, womit verbringe ich meine Zeit? Ne? Wie dosiere ich das für mich selber? Das sind alles Fragen sicherlich, die würde ich mir unter sehr breit Medienkompetenz. Ansonsten, wenn man jetzt nochmal abstrakter wird, vielleicht habe ich auch ein Buch mit noch dabei, so diese Empathie. Ja, ist für mich schon sehr erstaunlich. Auch jetzt gerade sieht man es wieder so ein bisschen bei der ganzen Ukraine-Sache, die ist ja einfach so belastend, aber auch, finde ich, selbst da, wie spielt Empathie kaum eine Rolle, ne? Also da so, ist für mich ein Rätsel, wie das so ist, ne? Wenn man da angegriffen wird, versteht das schon, dass man da, aber so insgesamt, also das ist auch nicht das optimale Beispiel, aber in der Mediendiskussion, auch bei Twitter, aber generell in der heutigen Zeit, ist so dieses richtige Einfühlungsvermögen bis hin zu auch im Verkaufsgespräch, ne, wenn ich irgendwas zu verkaufen habe, irgendwas jemanden kennenlernen möchte, egal was man will, ne, wie groß die Probleme sind. Ich glaube, es gibt da auch bei Leuten, die vielleicht die richtigen Punkte haben, ein Mangel an Empathie. Ja? Und das,
wie lernt man denn Empathie?
Ja, es ist schwierig. Ja? Es ist, ich glaube, Gespräche führen, Leute im Umfeld haben, die es auch gut können, beobachten, zuhören. Ja, darauf hingewiesen werden, aber auch Erfahrungen machen, wenn es, also bei mir auch, wenn ich irgendwas schlecht gemacht habe, das hat mich am meisten geprägt, wenn dann jemand sagte, okay, das ist aber assi jetzt oder so. Das dann auch Kritik annehmen, gehört dann vielleicht auch mit dazu. Also ich bin auch kein Psychologe, aber also manchmal bin ich schon erstaunt, wo alles doch technologisch auf echt einem guten Niveau ist und sich die Welt in vielerlei Hinsicht weiterentwickelt, aber empathieseitig hat sie sich eher zurückentwickelt. Manchmal hat man das Gefühl, was da auch so abgeht irgendwie im Netz. Ich glaube, das wird so nicht bleiben. Das wird in einer anderen Generation anders werden. Und da ist man, glaube ich, gut drauf vorbereitet oder dann, wenn man das mitgestalten kann und da ist ein Skill halt irgendwie, ist jetzt nicht nur in der Online-Welt, nicht nur im Metaverse möglicherweise, sondern auch in der echten Welt, so Empathie, glaube ich, bringt dich schon in vielen Fragen nach vorne.
Vielen Dank also für das Interview, aber auch für all das, was du und was ihr tut. Also es ist auf jeden Fall sehr inspirierend. Ihr habt da auf jeden Fall etwas aufgebaut, das es so in Deutschland nicht gibt. Es gibt, glaube ich, viele auch Unternehmen, die so ein bisschen über die Mechanik kommen. Es gibt dann wieder die Content-Driven-Geschichten und ihr vereint das beides, finde ich ganz gut. Wir sind gespannt auf das, was noch kommt, natürlich aufs Festival. Drücken wir die Daumen, dass das alles klappt und gut wird. Aber es sieht ja auch so aus mit dem Frühling, der jetzt kommt, dass wir da ganz optimistisch nach vorne schauen können. Wir freuen uns auf weitere viele Podcast-Folgen mit und von dir. Danke, dass du heute bei mir zu Gast warst. Danke, dass ich bei dir sein durfte in deinem Studio. Eine große Ehre und dir natürlich weiterhin viel Erfolg.
Sehr, sehr gerne. Vielen Dank fürs Kommen.
Danke. Ciao.
Jo. Ciao, ciao.
Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Episode New Work Chat 99 mit Philipp Westermeier von OMR. Vielen Dank fürs Zuhören. Folgt dem Philipp mal. Alle Links wie immer in den Shownotes. Und ansonsten würde ich euch bitten, teilt den Podcast, folgt dem New Work Chat und ja, lasst es alle wissen, dass wir hier spannende Gäste haben, von denen wir über die Zukunft der Arbeit lernen können. Was ich gelernt habe in 99 Folgen, das verrate ich euch in der nächsten Folge. Nächste Woche die große 100, der New Work Chat Podcast, das Spezial sozusagen. Und dazu wird Tina Dreimann zu Gast sein. Zum zweiten Mal, die Gründerin von Better Ventures, wird mich sozusagen löchern und ich freue mich schon drauf und bin gespannt, was sie für Fragen mitbringt. Wir reden auf jeden Fall über meine Motivation, diesen Podcast zu machen, über meine größten Learnings und schauen natürlich auch nach vorne. Was wird jetzt wichtig? Wie entwickeln wir den Podcast? Aber wie entwickeln wir auch New Work und wie ist mein Blick als dreifacher Papa darauf? Und vor allen Dingen, was stört mich? Was nervt mich und ärgert mich? Auch darüber möchte ich gerne sprechen. Also in der nächsten Woche, bis dahin wünsche ich euch erstmal alles, alles Gute. Bleibt gesund und bleibt connected.